Ja, liebe neu getaufte Geschwister, ich freue mich, diesen Tag mit euch erleben zu dürfen. Einen besonderen Tag. Wisst ihr, es gibt nichts Wichtigeres im Leben eines Menschen, als wenn man eine Entscheidung trifft. Eine Entscheidung trifft, die nicht nur für 2, 3 Tage oder ein paar Wochen oder Monate Einfluss drauf hat, sondern eine Entscheidung, die Ewigkeitswert hat. Und ich denke, dessen seid ihr euch bewusst. Ihr habt euch entschieden für ein Leben mit Jesus Christus. Und das ist eine Entscheidung, die bis in die Ewigkeit hineinragt. Ihr habt euch für ein Leben, für ein ewiges Leben bei und mit Jesus Christus entschieden. Und es hat mich gefreut, vor allem am Mittwoch. Mittwoch ist übrigens für mich immer ein besonderer Tag. Der Tag vor der Taufe, wo wir die Zeugnisse der Geschwister gehört haben, wie sie Jesus Christus in ihrem Leben erlebt haben, wie er ihr Leben verändert hat und wie sie eine ganz neue Beziehung zu Jesus Christus begonnen. Und das ist es, worüber ich heute mit uns etwas nachdenken möchte. Was bedeutet es? Was bedeutet diese neue Beziehung zu Christus? Und wie kann ich als Kind Gottes eine Beziehung leben, die nicht einem Strohfeuer gleicht, das erst einmal heftig brennt und dann bleibt nichts über als ein kleines Häufchen Asche, sondern wie kann ich eine Beziehung zu Christus leben, die immer von Tag zu Tag immer mehr an Tiefe gewinnt? Was ist die Basis so einer Beziehung? Und ich möchte heute, es ist eigentlich ein sehr großes Thema, aber ich mache es heute ganz einfach. Ich möchte in das Leben eines Mannes schauen, der mir persönlich sehr wichtig ist, wo ich einiges oder vieles aus dem Leben dieses Mannes lernen darf, auch heute. Es ist kein geringerer als der größte König des Volkes Israels, der König David. Und ich möchte uns seine Eigenschaften aus seinem Leben herausgreifen und dann miteinander von daraus lernen. Ich weiß, dass das Leben dieses Mannes nicht immer als das allerbeste Vorbild erscheint. Ich glaube, wenn meine Kinder heute mit einem Menschen wie einem David kommen und sagen, das ist mein neuer Freund, dann würde ich schon erst einmal schlucken müssen. Ich weiß nicht recht, ob ich so glücklich darüber gewesen wäre, denn ich weiß, David hatte kein einfaches Leben. Sein Schwiegervater Saul, der mochte ihn nicht gerade, er würde ihn am liebsten umbringen. In seiner Familie lief nicht alles glatt, mit seinem Sohn stand er auf Kriegsfuß. Ja, Krieg und Flucht war der Inhalt des Lebens von König David. Er hatte Gott auch oft genug in seinem Leben enttäuscht. Er hatte gesündigt. Er hatte so sehr gesündigt, dass er schwer zu tragen hatte an den Folgen dieser Sünde. Und nicht nur das, sogar sein Volk zur Zeit, als er König war, musste unter dieser Sünde von David zum Beispiel leiden. Aber, und das ist es, was mir persönlich an diesem Mann trotz allem wichtig ist und Mut macht, auf der anderen Seite merken wir, wie sehr er sich trotz Niederlagen, Schwierigkeiten im Leben, trotz aller Herausforderungen, denen er gegenüberstand, trotz allem Negativen, was ihm widerfahren ist im Leben, David sehnte sich immer nach einer tiefen Beziehung zu Gott. Man merkt, wie er leidet, wenn ihm bewusst wird, dass er Gott enttäuscht hat. Und wie dankbar er ist, wenn er Vergebung seiner Sünden vom Herrn zugesprochen bekommt. Er war immer bereit zur Korrektur durch Gott. Er war ein bußfertiger Mensch. Der Wille Gottes stand für ihn am Ende immer an erster Stelle. Er war ihm sehr, sehr wichtig und er war bereit, sogar sämtliche Strafen auf sich zu nehmen, weil er wusste, das ist der Wille Gottes. Und das ist es, was für mich das Leben dieses Mannes zu etwas Besonderem macht. David hat eigentlich nur eine einzige Furcht in seinem Leben. Er hatte keine Angst vor keinem Krieg. Er hat Kriege gewonnen, die eigentlich nicht zu gewinnen waren. Er hat sich vor einen Riesen Goliath gestellt, nackt wie er war, mit einer Steinschleuder, und der war super gut ausgerüstet. Ohne Angst stellt sich David vor diesen Mann. Das ist Mut. Aber eine Furcht hatte er, und das ist, was für mich diesen Mann ausmacht, was ihn zu einem Mann nach dem Herzen Gottes macht, wie es in 1. Samuel 13 heißt, so wird David dort beschrieben. Und David drückt diese seine Furcht in einem Vers, in einem Psalm aus, und das ist es, und das ist das, was ich nicht nur euch, sondern auch uns allen wünsche. Seine Bitte, möge diese Bitte unser aller Bitte sein. Er sagt im Psalm 27, eines erbitte ich vom Herrn. Nach diesem will ich trachten, dass ich bleiben darf im Haus des Herrn mein Leben lang. Dass ich bleiben darf im Haus des Herrn mein Leben lang. Er hatte nur diesen einen, aber alles entscheidenden Wunsch. Trotz seiner Niederlagen, trotz all seiner Sorgen, im Haus des Herrn bleiben zu dürfen. Das eine, sagt er, erbitte ich vom Herrn. Wisst ihr, was David hier macht? Meiner Meinung nach, was deutlich wird, auch wenn man diesen Psalm weiter die nächsten Verse liest. David macht hier nichts anderes, als er schaut ganz praktisch in sein Leben. Er fragt sich, wie sieht mein Leben aus? Was ist in meinem Leben passiert? Wie lebe ich? Wo stehe ich? Wo stehe ich vor meinem Gott, an den ich glaube? Und daraus, aus diesem offenen und ehrlichen Blick, sich und Gott gegenüber, äußert er diese Bitte, dass ich bleiben möchte im Haus des Herrn immer da. Ist uns aufgefallen, dass das ein Gebetswunsch ist? Dass es sich hierbei nicht um eine Forderung, sondern um eine Bitte, um eine ehrliche, tiefe Bitte handelt, aus dem Tiefen seines Herzens. Wisst ihr, wir Menschen, ich glaube manchmal, wir haben das Gefühl, wir tun Gott einen Gefallen damit, wenn wir zum Gottesdienst kommen. Heute ist Weihnachten, heute komme ich mal zum Gottesdienst. Ich wurde von jemandem eingeladen, bin ich da. Ich meine, ich tue Gott einen Gefallen damit, wenn ich meine Hände falte und bete. Ich meine, ich tue ihm einen Gefallen damit, wenn ich die Bibel aufschlage und lese. David hat eines verstanden, wenn er die Gemeinschaft mit Gott sucht, dann tut nicht er Gott einen Gefallen, sondern er muss Gott bitten. Lass mich bleiben, bitte Herr, lass mich bleiben in deinem Haus. David hat eines in seinem Leben verstanden. Ich bin es eigentlich nicht würdig, wenn ich mein Leben anschaue, ich bin es eigentlich nicht würdig, vor einen hochheiligen Gott zu treten. Und es ist einfach nur Gnade, dass er mir gewährt, die er mir gewährt, dass ich jetzt zu ihm beten darf. Und deswegen ist dieses Gebet ihm so sehr wichtig. Und er sagt nur diese eine wichtige Bitte. Lass mich Herr, trotz all meiner Sünden, trotz all meiner Versagen, trotz all dem, was in meinem Leben schiefgelaufen ist, lass mich trotzdem bleiben in deinem Haus. Lass mich niemals deine Nähe missen. Und wisst ihr, das frage ich mich, dieser Raum ist wahrscheinlich voll von Kindern Gottes. Haben wir jemals eine Furcht verspürt, dass sich die Nähe Gottes verlieren könnte? Dass ich ein Leben lebe, wo ich mich von Gott entferne? Beunruhigt mich dieser Zustand? Beunruhigt dich dieser Zustand, wenn du auf dein Leben schaust und heute erkennst, eigentlich Gott brauche ich nicht, wenn ich ehrlich gesagt, wenn ich ehrlich bin, es lebt sich ganz gut ohne Gott. Wenn du so denkst, eine Frage, beunruhigt dich dieser Zustand? Wenn nein, dann wäre es schade. David wusste, ein Leben ohne Gott, ein Leben entfernt von Gott, es hat keine Zukunft, es hat keinen Ewigkeitswert, wie eure Entscheidung, die ihr heute bezeugt habt, durch die Taufe. Liebe Gemeinde, liebe Freunde, liebe neu getaufte Geschwister, wie sieht es bei uns in unserer Beziehung zu Gott, zu Jesus Christus aus? Was empfinden wir, wenn wir feststellen, dass ich mich vielleicht von Gott entferne, dass es bei mir vielleicht am Tag meiner Taufe alles wunderbar ausgesehen hat. Wenn ich aber jetzt rückwirkend schaue, stelle ich fest, ich habe mich von Gott entfernt. So wie es auch einem David geschehen ist in vielen Situationen. Ich habe Gott enttäuscht, gegen vielleicht besseres Wissen und Gewissen gehandelt, obwohl ich sein Kind bin. Wenn ich dann aber im Gegenzug sehe, wie treu mir der Herr trotzdem gewesen ist, dass er mir meine Sünden vergeben hat, mich aus dem Sumpf, aus welchem auch immer, in welchem auch immer ich gesteckt habe, herausgezogen hat und zu seinem Kind gemacht hat, ist es mir eigentlich bewusst, als Mensch, was ich eigentlich verdient habe und was Gott mir anbietet durch den Tod seines Sohnes Jesus Christus. Ist es mir bewusst? Das alles erklärt David weiterhin auch in seinem Psalm. Ich mache euch Mut, lest euch diesen Psalm zu Hause einmal durch. Wenn ich ehrlich bin, dann muss ich sagen, dass ich zugeben muss, dass es Situationen in meinem Leben gibt, wo ich mir oft genug sage, hier möchte ich Gott am besten nicht dabei haben. Weil ich ganz einfach dabei bin, vielleicht Dinge zu tun, mir vorzunehmen, wo ich ganz genau weiß, damit kann der Herr, damit kann Christus, der für mich am Kreuz gestorben ist, damit kann er nicht einverstanden sein. Und bewusst oder unbewusst gehe ich ihm vielleicht aus dem Weg. Aber wisst ihr, genau das macht David eigentlich nie. Er sucht genau in solchen Situationen immer, trotz allem, sucht er die Nähe Gottes. Denn er weiß eines, Gott ist gnädig. Ist es uns bewusst, ist es euch bewusst? Wir glauben an einen gnädigen Gott. Und so schuldig wir vor ihm nicht werden, und so elend wir uns nicht fühlen, wir dürfen vor ihn treten. Wir dürfen um Vergebung bitten. Und wir dürfen mit Gnade rechnen. Wir dürfen Vergebung erfahren. Für David war das die wichtigste Eigenschaft, die er in so einem Moment verspürte. Und das war der Grund, warum er immer wieder zu Gott kam und diese Gemeinschaft mit ihm suchte, trotz seiner schweren und misslichen Situationen, die er oft in seinem Leben erlebt hat. Wisst ihr, wir alle haben diese Gemeinsamkeit mit David. Auch wenn unsere Sünden oder auch unsere Sorgen nicht denen von David gleichen, aber das ist auch nicht das Entscheidende. Entscheidend ist, wie gehe ich damit um? Suche ich nach der Nähe Gottes oder entferne ich mich von ihm? Lass ich ihn kämpfen für mich oder versuche ich sämtliche Kämpfe im Leben selbst auszufechten? Gebe ich Gott die Chance, mir zu vergeben oder bin ich es selbst, der mir nicht vergeben kann? Ich wünsche euch, ich wünsche uns allen, lasst uns ehrlich sein mit Gott und uns selbst. Wir machen Fehler, wir enttäuschen ihn und ja, es ist manchmal auch Grund genug, mich dafür zu schämen vor dem Herrn. Ich weiß, wovon ich rede. Ich bin da nicht ausgenommen. Aber es ist falsch, aus unserem Versagen einen Schlussstrich mit Gott zu ziehen. Lasst uns einen merken. Ihr habt euch heute taufen lassen. Ihr habt euch entschieden für einen gnädigen Gott. Einen Gott, der bereit ist, euch herauszuholen, ganz egal, wie tief einer gefallen ist, der bereit ist zu vergeben und ein neues Leben zu schenken. Ich wünsche uns, dass wir uns dessen immer bewusst sind. Die zweite Eigenschaft Davids, die ich aus seinem Leben betonen möchte, die mir auch sehr wichtig ist, ich möchte es einmal mit einer kurzen Geschichte damit beginnen. Ich habe vor kurzem eine Dokumentation gesehen, da ging es um eine ältere Frau, die an Alzheimer erkrankt war. Diese Frau hat angefangen, Dinge in ihrem Leben, die vielleicht in naher Vergangenheit geschehen sind, ganz einfach zu vergessen. Und es war interessant zu sehen, wie der Sohn dieser Frau sein Bestes gibt. Er tut eigentlich alles, um die Erinnerung seiner Mutter aufrechtzuerhalten. Wahrscheinlich deswegen nimmt er auch immer eine Kamera mit und filmt seine Begegnungen mit der Mutter. Und da wird eine Szene gezeigt, bei der er das alte Fotoalbum von seiner Mama aufschlägt und ihr ganz einfach Fotos zeigt. Und sagt, kennst du diese Menschen? Ja, die, ja. Und man merkt dann, je jünger diese Fotos werden. Und da erscheint plötzlich ein Kind auf ihrem Mann, das wächst und immer älter wird. Und er merkt, sie stockt in ihren Antworten. Und irgendwann mal stellt er ihr die alles entscheidende Frage und sagt, sag mal, weißt du eigentlich, wer ich bin? Kennst du mich? Kennst du meinen Namen? Und sie sagt, nein, ich kenne dich nicht. Ich weiß nicht, wer du bist. Ich kenne leider deinen Namen nicht. Und sie merkt, dass dieser Mann in diesem Augenblick, dieser erwachsene Mensch, ganz schwer schlucken muss. Er muss sich innerlich zusammenreißen. Sie nimmt seine Hand und streichelt und sagt, ich bin bereit, alles für dich zu sein, was du willst, aber nur nicht traurig sein. Ja? Sie merkt, sie hat ihn irgendwie verletzt durch ihre Antwort. Dieser Mann geht dann raus und bricht in Tränen aus. Er weint, er sagt, meine Mutter kennt mich nicht, meine Mama kennt meinen Namen nicht mehr, sie weiß nicht, wer ich bin. Viel mehr kann er nicht sagen, er muss nur noch weinen. Es war für ihn, wie er sagt, das schlimmste Erlebnis, was er je in seinem Leben gehabt hat. All das, was er mit seiner Mutter erlebt hat, all das, all die vielen Erinnerungen, die er an sie hatte, an die gemeinsamen Zeiten, waren plötzlich für seine Mutter bedeutungslos. Die Gefühle, die er für sie hatte, die wurden nicht, leider nicht erwidert. Ich wünsche es niemandem von uns, dass wir so etwas in unserem Leben erleben müssen. Ich wünsche es niemandem, dass wir von den Menschen vergessen werden, die uns lieb und teuer sind. Aber wisst ihr, was ich glaube? Ich glaube genauso gehen wir Kinder Gottes sehr oft mit Gott um. Genau so sieht es oft aus in unserem Leben mit Jesus Christus. Ich habe ihn in meinem Leben erfahren. Ich habe eigentlich ein volles Album an Erinnerungen an ihn. Aber wenn es wieder mal Situationen gibt, Situationen auftreten, in denen ich Gott Vertrauen haben sollte, aufgrund dieser Erfahrung gerade, komme ich ins Straucheln, ich komme ins Stocken und merke, ich kenne Gott nicht mehr. Ich lese die Bibel und erkenne nicht, dass Gott zu mir spricht. Ich bete, aber da ist wenig Glauben in meinem Gebet. Warum eigentlich? Hat Gott sich verändert? Ist Gott ein anderer geworden? Oder kann es sein, dass etwas in meinem Leben geschehen ist? Ich wisst ihr, was ich glaube? Ich glaube, David hat in seinem Leben diese reelle Gefahr des Vergessens erkannt und er hat diese Gefahr ernst genommen. Für sein Leben ganz persönlich. Ich glaube, er hat gesehen, dass es da diese Krankheit gibt in seinem Glaubensleben, die Krankheit des Vergessens. So stehen wir Kinder Gottes heute sehr oft in der Gefahr, Gott zu vergessen, uns von ihm ganz einfach zu entfernen, trotz der vielen Erinnerungen, die wir eigentlich an ihn haben. Es mag sein, dass es Sorgen sind, die dazu führen, Nöte, vielleicht der Alltag, oder es ist sehr oft Sünde. Sünde, die dazu führt, dass ich mich von Gott entferne. David hat Gott erlebt. Ihr habt uns am Mittwoch erzählt, ihr habt Gott erlebt in eurem Leben. Wisst ihr, was David macht? Psalm 103 spricht er zu sich selbst. Und er möchte gegen dieses Vergessen ankämpfen. Er sagt, lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Als ich diesen Vers gelesen habe, da musste ich über diesen kleinen Satz nachdenken. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ich muss vor mir selbst eingestehen, dass es mir sehr oft geschieht, dass ich ganz einfach vergesse, was Gott in meinem Leben, in meiner Vergangenheit für mich getan hat. Dass er mir meine Sünden vergeben hat, dass er mir Hoffnung gegeben hat, dass er mir Zukunft, eine ewige Zukunft gegeben hat. Wenn man überlegt, das ist so ein gewaltiges Geschenk, das ist so etwas Großartiges. Hier reden wir nicht über Ziele, die hier auf der Erde zu erlangen sind. Hier sind es Ziele, die in die Ewigkeit hineingehen. Und Gott gibt es mir durch den Tod seines Sohnes Jesus Christus am Kreuz von Golgatha. Für David war es Grund genug zu sagen, vergiss nicht, was der Herr dir Gutes getan hat. Wisst ihr, was David macht, um gegen das Vergessen ganz praktisch anzugehen? Er macht es ganz einfach, er stellt eine Liste zusammen. Lest euch mal den Psalm 103 zu Hause durch. Es ist eine Liste von David, eine Liste all dessen, was Gott ihm gegeben hat in seinem Leben, was Gott für ihn getan hat. Da geht es um Sündenvergebung, Heilung, Erlösung vor dem Tod, um Gnade, Barmherzigkeit, Stärke, Kraft, Rechtsprechung, Leitung und vieles mehr. Das alles ist Grund genug für David zu sagen, vergiss nicht, meine Seele, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das war das Resultat von ihm. Und er sagt, das ist ein Grund, den Herrn zu loben. Er kommt aus diesem zum Lob Gottes. Wisst ihr was? Lob und Dank. Wer lobt und dankt, der ist gefeit gegen Gleichgültigkeit. Wenn du nicht bereit bist, Gott loben und zu danken, dann bist du ein gleichgültiger Mensch, auch wenn du dich Kind Gottes nennst. Wenn du nicht in der Lage bist, Gott loben und zu danken, dann lebst du in Gleichgültigkeit ihm gegenüber. Ich wünsche uns, dass wir niemals gleichgültig werden gegenüber dem, was der Herr mir gegeben hat. Er hat seinen Sohn für mich geopfert am Kreuz von Golgatha. Jesus Christus, als er starb, ist euch das aufgefallen, als Jesus Christus gekreuzigt wurde, es gab keinen einzigen Augenblick, wo er gejammert hat. Er hat immer, bei jedem Hammerschlag, hat er für denjenigen gebetet, der diesen Schlag ausführt. Und sein Gebet war, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Aber einen einzigen Augenblick gab es, wo Jesus innerlich zusammengebrochen ist. Das ist der Augenblick, wo er merkte, wo er ausgerufen hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der größte Schmerz, den der Sohn hatte, war der Augenblick, als er merkte, ich bin verlassen von meinem Vater im Himmel. Und ich hoffe, es ist uns allen bewusst, warum er verlassen wurde. Denn der Zorn Gottes konzentrierte sich in diesem Augenblick am Kreuz von Golgatha. Der Zorn, den ich verdient habe, nimmt Jesus Christus auf sich und erleidet den Zorn des Vaters, damit ich, Alex Händler, kleiner, frecher Mensch, damit ich leben darf, damit ich mich mit dem Thema Himmel überhaupt auseinandersetzen kann, damit ich überhaupt eine Chance habe, dort eines Tages anzukommen. Jesus Christus hat die Strafe, die ich verdient habe, hat er auf sich genommen, den Zorn Gottes. Er hat den Becher des Zornes Gottes, wie es die Bibel sagt, getrunken an meiner Statt. Wisst ihr was? Wer das von euch vergessen will, wer das von euch vergessen kann, er muss es mit Gott ausmachen. Aber jetzt habt ihr es gehört. Ich wünsche uns, dass wir diese Tatsache niemals vergessen, dass wir uns auseinandersetzen mit diesem Thema. Ich wünsche uns, dass wir die Sehnsucht, dass ihr auch und wir alle die Sehnsucht wie David haben, immer in der Nähe Gottes zu sein. Und wenn etwas in eurem Leben mal schief läuft, vergesst es nicht. Ihr glaubt an einen gnädigen Gott. Er vergibt. Er möchte, dass ihr ehrlich zu ihm kommt und er holt euch aus allem raus. Er möchte, dass es vorwärts gibt in eurem Leben. Gebt niemals auf. Gebt niemals diese Gemeinschaft auf. Sucht das Haus des Herrn. Sucht die Gegenwart Gottes. Und vergesst niemals, was er Gutes für euch getan hat. Er hat sein Bestes gegeben, seinen Sohn. Gott konnte nicht mehr geben als das. Ich wünsche uns, dass wir es wertschätzen. Ich wünsche uns Gottes Segen im Nachdenken und in unseren Entscheidungen, was ihn betrifft. Amen.